Faith Book hieß das. Als bewusste Anlehnung an Facebook, aber eben nicht Facebook, sondern Faith Book, das Buch des Glaubens. Dafür wollte man in dieser Woche auch neu die Kinder gewinnen und für das Begeisternde, was da drin steht. Ich lese aus dem Faith Book, aus Gottes Wort, den 8. Psalm für den Dirigenten sei der, steht drin, auf beschwingte Weise zu begleiten. Das müsst ihr euch jetzt halt irgendwie dazu denken, wie das klingen könnte, wenn das auf beschwingte Weise begleitet wird. Herr, unser Herrscher, schreibt David, wie berühmt ist dein Name in aller Welt. Ja, auch am Himmel zeigst du deine Größe und Herrlichkeit. Schon Säuglingen und kleinen Kindern hast du dein Lob in den Mund gelegt, damit sie deine Macht bezeugen. Das hast du so bestimmt, um deine Gegner zu beschämen, um jeden Feind und Rachsüchtigen zum Schweigen zu bringen. Wenn ich den Himmel sehe, das Werk deiner Hände, den Mond und die Sterne, die du erschaffen und an ihren Ort gesetzt hast, dann staune ich. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Wer ist er schon, dass du dich um ihn kümmerst? Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott. Mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn eingesetzt über deine Geschöpfe, die aus deinen Händen hervorgingen. Alles hast du ihm zu Füßen gelegt. Du hast ihm Schafe und Rinder unterstellt und dazu alle frei lebenden Tiere in Feld und Flur. Die Vögel, die am Himmel fliegen, ebenso wie die Fische im Meer und alles, was das Meer durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie berühmt ist dein Name in aller Welt. Amen. Ich komme vom Camp, das merkt man. Das merkt man allein daran, dass ich müde bin, sagt meine Frau, und dann umso mehr Schwäbisch redet. Damit müsst ihr heute Morgen vielleicht leben. Ich hoffe, ihr braucht keinen Übersetzer irgendwie oder sowas. Ich möchte euch auch ganz gern mit hineinnehmen und einfach so ein paar Dinge, ein paar Gedanken aus dieser ganzen Woche aus dem Camp. Was wir gemacht haben, ist schon ganz stark, wir haben mit dieser engen Wortverwandtschaft gespielt, Facebook, das ja Teil auch der Realität für junge Leute heute ist, mit dem sie konfrontiert werden, mit dem sie umgehen müssen oder auch nicht, aber zumindest mit dem sie konfrontiert werden, und dann dem Faithbook. Wir haben immer wieder Parallelen gezogen, die es da gibt, haben uns darüber unterhalten, dass Gott uns, das war das große Thema des Ratseifers, dass Gott uns eine Freundschaftsanfrage macht in Jesus Christus. Und dass die große Frage ist, was mache ich damit? Nehme ich die an? Oder bei Facebook kann man auf Ignorieren klicken, ne? Oder es einfach vergessen und dann bleibt es halt so stehen und nichts passiert. Wir haben uns darüber unterhalten, wie wichtig es ist, Dinge weiterzugeben. Wir haben uns darüber unterhalten, über Gottes Plan für unser Leben. Wir haben uns darüber unterhalten, dass ich zu Gott um Hilfe kommen kann und bei ihm Hilfe finde. Immer wieder kleine Themen. Ich möchte euch mit hineinnehmen in einen Moment, der mich vielleicht am meisten beeindruckt hat auf dem ganzen Camp. Gedanken aus dem Lobpreisabend, den wir am Mittwochabend miteinander hatten. Wir haben von Anfang an geplant, wir machen Mittwoch und Abend einen Abend, wo das Thema einfach zentral sein wird, dass wir Lobpreislieder miteinander singen. Und kurz vorher hat mich der Benny dann gefragt, ob ich vielleicht noch eine Andacht hätte für den Abend. Das war dann so ganz spontan. Ich habe mir Bennys Liste geschnappt und mal geschaut, so, er hat mir gesagt, wo ich dann dran wäre, und mal geschaut, so, was da drumherum an Liedern steht, so, was wir da möglicherweise vielleicht dazu sagen könnten. Und bin an dem Lied hängen geblieben, das wir als letztes vorher gesungen hatten. Mein Jesus, mein Retter. Mein Jesus, mein Gott. Das geht uns ganz leicht über die Lippen, aber mir ist es wieder neu aufgefallen, wie, was für ein großes Privileg das eigentlich ist, hier Gott mit so einem Possessivpronomen, heißt es dann, mit einem besitzanzeigenden Fürwort betiteln zu dürfen. Mein Gott. Und deshalb nimmt mich mit hinein in diesen Psalm, der anfängt mit der Beobachtung Gottes aus der Natur heraus. Das haben wir auf dem Camp ganz beeindruckend gesehen, ganz verschiedene Sachen. Der Psalmist fängt hier an mit dem Himmel. Meine Sterne sieht man, glaube ich, vom Kontrast vom Beamer her relativ wenig, aber wenigstens den Mond habt ihr und ein paar helle Punkte. Wenn ich den Himmel sehe, das Werk deiner Hände, den Mond und die Sterne, die du geschaffen und an ihren Ort gesetzt hast, dann staune ich. Wir haben die Natur gesehen auf dem Camp, wir haben auch die Naturgewalten gesehen auf dem Camp. Sowohl in ihrer sehr starken Form, ja, als der Hagel dann fiel und der Sturm blies und der Regen strömte, als auch mit in ganz anderer Form mit strahlend blauem Himmel und keiner einzigen, auch nur ganz winzigen Wolke weit in Sicht, haben wir die Größe und die Schönheit Gottes schon irgendwie erahnen können, der das alles in der Hand hat. Und wenn du nachts aus dem Zelt raus bist, in Eichfeld, so diesem winzigen Ort, wo es kaum Streulicht gibt, dann bei Nacht, wenn du rausgehst und du hast an den Himmel hochgeschaut, ein gewaltiges Sternenzelt. Da kann ich mir vorstellen, was der Psalmist hier gedacht haben muss, der das sieht und Gottes Größe so ein Stück weit, naja, also das kann man ja nicht erfassen, das kann man eigentlich nur erahnen. Wer ist wie der Herr? Es ist niemand, haben wir heute Morgen schon gesungen. Wir haben keinen Vergleichspunkt mehr, um diesen Gott irgendwie festzumachen. Uns fehlt es da einfach. Es gibt so gewisse Dimensionen und Größen, mit denen wir Menschen vertraut sind, mit denen wir umgehen können, aber das hört relativ schnell auf. Ne? Wir können entfernungsmäßig in Kilometern denken, aber wenn du dir vorstellst, allein den Umfang, den unser Erdball hat und was da alles drin liegt, das sprengt schon unsere Vorstellungskraft. Teresa fliegt diese Woche nach Brasilien, 13.000 Kilometer oder sowas waren es, wenn ich es richtig im Kopf habe, hat uns hier vor ein paar Wochen jemand erzählt, das sind Größenordnungen, mit denen können wir schon gar nicht mehr richtig umgehen. Und das ist nur ein kleiner Teil unseres Erdballs. Und wenn du dann ein bisschen rausschaust, mal über den Horizont und feststellst, wie winzig dieser Erdball in der Größe des Universums ist. Und dann stellst du fest, dass unser Gott das alles in seiner Hand hält. Das alles, sagt die Bibel, auch am Laufen hält. Dass er viel größer ist und da drüber steht und es eigentlich nur letztlich eine Kleinigkeit ist, die Gott ein einziges Wort gekostet hat, um sie zu schaffen. Dann bekommst du vielleicht eine geringe Ahnung von dem, was es ausmacht, diesen großen, diesen unendlich großen Gott. Es gibt Bilder in der Bibel. Es gibt den Jesaja, der Gott im Tempel trifft. Ein riesengroßes Gebäude, das größte in Israel. So, also wenn ihr nach Israel reist und euch ein bisschen zeigen lasst, auch wie das zur damaligen Zeit war und feststellt, so, naja, also die recht kleine Häusle, in dem er damals gelebt hat, dann war der Tempel, das war ein Wolkenkratzer. Ja, also das war schon damals unvorstellbar, dieses Gebäude. Ja, sowas gab es im ganzen Land nur einmal und das hat bei weitem alles andere überragt. Klar, das war ja auch für Gott, da steckt ja auch ein Zeichen drin, ne? Das Größte und das Beste für Gott. Und Jesaja begegnet Gott im Tempel und dann heißt es der Saum seines Gewandes. Ne? Also bei meiner Jeanshose sind es jetzt da unten diese 1,5 Zentimeter. Ja? Der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. Ja? Also da kannst du dann nach oben weiterdenken mal. Ja? Und dann schreibt der gleiche Jesaja am Ende seines Buches, da schreibt er über den großen Herrn und er sagt, der Himmel ist sein Thron und die Erde ist der Schemel unter seinen Füßen. Ja, so, dann haben wir so ein bisschen größenordnungsmäßig diese Geschichte und es sprengt unseren Verstand. Auch sonst sprengt Gott unseren Verstand mit dem, was er tun kann. Wir können uns das nicht vorstellen, was es heißen kann, alles zu können, alles zu wissen. Unsere Theologen und Philosophen schlagen sich seit Jahrhunderten mit Fragen rum, ja, mit wie ist es, wenn Gott mal weiß, wie jeder Mensch sich entscheidet im Vorher und wie Vorherwissen und Vorherbestimmung und alles, wie das zusammenhängt. Und es gibt Erklärungsversuche und es sind alles bestenfalls Versuche, weil es einfach unseren Verstand sprengt, das zu erfassen, wie das ist, wenn Gott der Allwissende und Allmächtige, wenn der handelt, auch in der Geschichte. Auf dem Camp haben wir dann verschiedene Bibelarbeiter gemacht und in den Teams haben sich dann Gespräche entwickelt. Und es gab ein paar Punkte auf dem Camp, wo Kinder mit Fragen zu mir kamen über diesen Gott. Und da ging es jedes Mal um das Gleiche, nämlich um diesen Gott, der ein Gott in drei Personen ist. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und doch ein Gott. Das können wir nicht verstehen. Ich kann das erklären im Sinn von, ich kann das beschreiben und kann sagen, so ist es. Wir haben einen Gott und wir haben drei verschiedene Personen, die zusammen den einen Gott bilden. Aber das war's dann. Das kann ich nur so stehen lassen. Und alles, was ich da versuche, dran rumzudeuten und so, scheitert an der Tatsache, dass dieser Gott einfach größer ist wie mein kleines Gehirn. Das kann ich nicht ergreifen. und doch manchmal einfach nur dastehen und staunen über das winzige bisschen, was ich verstehen und sehen kann von diesem großen Gott. So ging es dem Psalmschreiber hier. Gott ist unendlich groß. Und dann kommt der Kontrast dagegen. Dann sehe ich den Mensch. Da sieht er sich selber wie im Spiegel. Die automatische Frage aus der Beobachtung Gottes raus ist die Frage, was ist der Mensch? Ja, da dagegen, was willst du auch reden? Ja? Wir schauen runter und wir sehen auf dem Camp, siehst du es natürlich öfters, dann irgendwelche Ameisen oder so winzige Tiere, die auf dem Boden rumlaufen. Ja? Noch kleinere, irgendwas, was da alles unterwegs ist. Der Jochen könnte das alles erklären, das ist mir klar. Ne? Der Jochen hat uns jeden Morgen beim Appell also irgendwelche Biologiegeschichten erzählt und ganz tolle Details über irgendwelche Tiere, die man vorher auch noch nicht wusste. Ja? Aber ich schaue runter und ich sehe, das nur winziges Etwas, das so kriecht. Und das gibt mir so ein bisschen so Vorstellung, so ein Maßstab vielleicht, so, ja, wie ich bin im Gegensatz zu diesem gewaltigen, unendlichen Gott. Das ist vielleicht manchmal ganz gut, das erdet mich wieder ein bisschen, das bringt mich zurück auf den Boden der Tatsachen, wenn meine eigene Selbstvorstellung manchmal ein bisschen zu groß wird, ja, und ich mich vielleicht ein bisschen zu toll finde und alles. Meine Frau sagt, ja, ich weiß auch nicht, wie sie da jetzt dazu kommt. Ja? Sie bringt mich manchmal auch auf den Boden der Tatsachen zurück. Genau. Ja, wenn ich mich dann sehe im Gegenüber mit diesem unendlichen Gott, dann bekomme ich vielleicht wieder eine realistischere Größenvorstellung. Was ist der Mensch? An nichts. Wenn man die Psalmen so weiterliest, die Psalmen können das ja, das kann man fast ja depressiv werden, wenn man das der Reihe nach dann liest und mal die Bilder schaut, die Psalmen über die Menschen haben, so von wegen Gras, das im Wind verdorrt und so, ja, und alles vergänglich und eigentlich ein Nichts verglichen mit diesem Gott. Die haben ja natürlich recht, ja. Aber es ist dann doch immer wieder schockierend, das einfach mal so vorgehalten zu bekommen, ja. Wie klein und eigentlich letztlich unbedeutend ich doch bin, und vor allem, wenn ich das dann anschaue und auch mein Leben, das doch eine gewisse Größe und Ausdehnung hat, und dann oft die Momente sehe, wo es nur Momente sind eigentlich, die mir so groß vorkommen und die dann mal messe in dem großen Maßstab, verglichen mit schon allein meinem langen Leben und dann diesem ganz kurzen Leben verglichen mit diesem großen Gott, da wird das plötzlich alles so klein und unbedeutend da gegenüber. Was ist der Mensch, schreibt der Psalmschreiber. Und kommt dann aber gleich von dieser Feststellung, der Mensch ist klein, kommt er zu der viel, viel wichtigeren Feststellung, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst. Wer ist er schon, dass du dich um ihn kümmerst? Und kommt damit zum vielleicht dem gewaltigsten überhaupt, was diesen großen Gott ausmacht. Nämlich, dass dieser unendlich große Gott, dass der sich für diesen kleinen Mensch, für diesen einzelnen kleinen Mensch, dass der sich interessiert. Und das ist mir wieder neu aufgefallen, als wir da an diesem Lobpreisabend dann zusammensaßen, beziehungsweise dann auch, als ich mich vorbereitet habe, und als wir nachher zusammensaßen und wir gesungen haben, mein Jesus, mein Retter. Wie dieser riesig große, unendliche Gott sich mitten in diese Welt hineinbegibt, um mein Jesus, mein Retter zu werden. Als ob ich da irgendwelche Ansprüche hätte oder sonst was, habe ich ja nicht. Wer bin ich schon diesem großen Gott gegenüber? Na, das ist wie wenn du auf dem Camp sitzt und Flieger hat man ja jede Menge, glücklicherweise nicht so viele Sorten, die gestochen haben. Ne? Dann machst du einfach und dann ist eine Fliege vorbei. So ungefähr ist mein Leben so im Verhältnis zu diesem großen Gott. Die Fliege, die an mir vorbei ist, die habe ich in der nächsten halben Sekunde schon wieder vergessen. Die tangiert mich gar nicht. Ja? Und Gott sagt, und ich interessiere mich für diesen Einzelnen. Ich bin bereit für ihn in diese Welt zu kommen. Ich bin bereit für ihn meinen Sohn zu geben, damit ich sein Gott werde. Ich als ein unbedeutender, einzelner, kleiner Mensch kann vor diesem Riesengott sagen und sage, das ist mein Gott. Und dann wird es sogar noch viel persönlicher mit diesem Kümmern Gottes. Wenn ich dann reinschaue in dieses Ganze, was wir jetzt auch drüber geredet haben, gute Nachricht, ja. Und ich sehe, wie dieser Gott sich mir zuwendet. Freundschaftsanfrage haben wir es auf dem Camp genannt. Der wird mein Freund. Stell dir vor, mein Freund. Wenn unter all den vielen unbedeutenden Menschen dieser Welt, sucht er sich mich aus und sagt, ich will dein Freund werden. Und dann geht es immer noch weiter. Wir singen mein Jesus, mein Retter und wir beten zu Gott dann als mein Vater. Und das war so der Hauptaufhänger dann dieses Abends. Mit dem Vaterbild können ganz viele dann gar nichts mehr anfangen. Einfach deswegen, weil das Wort Vater an uns vorbeigeht und wir das immer so verwendet in diesem Zusammenhang. Also die wenigste von uns sage zu ihrem Vater, Vater. Aber die Vorstellung, dass Gott, dieser riesengroße, gewaltige Gott, dass er mein Papa wird, hier und jetzt, dass ich so zu ihm kommen kann, als sein Kind und sage Papa. Und es interessiert ihn und er nimmt mich in die Arme, wie ein Papa es tut mit seinem Kind. Das sprengt jede Vorstellungskraft. Und ich möchte dich heute Morgen einladen. Man hat kein Facebook, Facebook oder was auch immer. Aber so eine Sache bleibt noch hängen. Und was auf diese ganze soziale Netzwerke, die es da jetzt gibt, in der Internetwelt immer wichtig ist, ist die Frage des Beziehungsstatus. Wer steht zu wem in welcher Beziehung? Freund oder noch enger oder was auch immer. Und ich möchte dich heute Morgen einladen, wieder neu zu verstehen, in welchem Beziehungsstatus Gott und du stehen. Möchte ich wieder neu einladen, einfach zu staunen auf der einen Seite über die unendliche, unbegreifbare Größe dieses Gottes und deine eigene Winzigkeit im Verhältnis dazu. Und dann staunend zu begreifen, dass dieser große Gott und dieser winzige Mensch, der ich bin, dass wir zusammenkommen in Jesus Christus und dieser große Gott mein Gott wird, mein Retter wird, mein Jesus wird, mein Papa wird. Das sprengt meinen Verstand und es lässt mich nur noch staunen. Und deswegen sage ich jetzt auch nichts mehr dazu. Deswegen gehen wir jetzt direkt in die Anbetung und ich lade dich ein, ihm zu begegnen, dem unendlichen Gott, deinem Papa, und ihm die Ehre zu geben.